Heute ist der 9. Februar 2018, Wochenendfreizeit der Gemeinden in Bonn und Karlsruhe. Das Thema der Konferenz: aufgebaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das Thema der Versammlung: ein williges Herz für Gottes Plan.
Werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ja, Herr, nicht irgendein komisches Werk, Herr, oder eine Organisation, sondern zu deiner Wohnung, Herr. Deshalb wenden wir uns auch zu dir als dem Eckstein, Herr. Oh, Herr, du bist das Zentrum hier, Herr. Unser Blick ist auf dich gerichtet, Herr. Herr Jesus, danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, Herr. Oh, danke, dass wir uns auch von dir ausrichten lassen dürfen, Herr. Danke für dein heiliges Wort, was du auch zu uns sprichst, Herr. Herr, wir möchten dir auch gerne unser Herz für diese ganze Zeit geben, Herr. Amen. Herr Jesus. Oh, Herr, ja, ich darf den Anfang machen hier und zusammen mit euch Gemeinschaft haben. Herr Jesus, ja, in der ersten Versammlung wollen wir, also in der gesamten Zeit hier, wollen wir nochmal das aufgreifen, was auch der Herr in der letzten Zeit schon zu uns gesprochen hat, auch durch die verschiedenen Konferenzen und auch bei uns am Ort. Ich glaube, er hat viel in die Richtung gesprochen. Er möchte gerne sein Haus aufbauen. Jesus möchte zusammen mit uns sein Haus bauen. Und wir sind nicht Gäste und Fremde. Amen, keiner mehr. Das ist sehr wichtig, ja, das ist wichtig. Nicht, wir halten, also niemand soll sich für einen Gast oder Fremden halten. Und wenn du dich für einen Gast oder Fremden hältst, dann nimm den Herrn Jesus Christus in dein Leben auf, lass dich in seinen Leib hineintaufen. Bist kein Gast mehr und kein Fremder. Ist ein Glied an seinem Leib. So einfach ist es. Ganz unkompliziert. Brauchen wir nicht unnötig kompliziert machen. Oh, Herr Jesus, ja, und hier wollen wir uns weiter bewegen. In der letzten Konferenz haben wir so ein bisschen auch aus dem Alten Testament gesehen, auch anhand Esra, Nehemia, dass der Herr schon im Alten Testament so zum Ausdruck gebracht hat, er möchte etwas bauen. Etwas Sichtbares auf dieser Erde. Das ist in seinem Herzen drin. Und das war nicht nur früher so, sondern ist immer noch so. Der Herr möchte etwas Sichtbares haben. Und das ist sogar noch größer geworden im Neuen Testament. Es ist nicht nur ein physischer Tempel, der gebaut wird, und lokal, sondern es ist seine Braut, die Gemeinde, ein Leib, etwas Großes. Und heute Abend wollen wir zusammen sehen, dass unser Herz dafür auch ganz wichtig ist. In der ersten Überschrift, wenn ihr das Outline vor euch habt, heißt es: ein williges Herz für Gottes Plan. Und das ist für Gott ganz wichtig, weil er möchte sich auf dieser Erde ausdrücken durch den Menschen. Klar, er könnte das auch irgendwie automatisch machen, irgendwie erscheinen in aller Größe, aber es ist noch viel größer, dass er sich durch den Menschen einen Ausdruck schafft, der göttlich ist. Wow. Nicht von dieser Erde, sondern göttlich. Und dafür braucht er den Menschen. Und das zeigt er auch schon durch die ganze Schrift hindurch. Er schafft den Menschen nach seinem Bild. Adam schon, er braucht ihn. Er will ihn füllen. Deshalb setzt er ihn vor den Baum des Lebens. Und man sieht es auch weiter. Er spricht zu den Menschen. Er lässt den Menschen nicht im Unklaren. Gott erscheint Abraham. Erscheint auf einmal ihm und sagt: Du, Abraham, zieh aus. Mehr sagt er gar nicht. Er sagt, also klar, ich will dich zu einer großen Nation machen, aber sagt erstmal, zieh aus. Und was er braucht, ist ein bereitwilliges Herz. Ein Herz ist, was zu diesem Sprechen bereit ist, Amen zu sagen. Und Abraham ist bereit, zumindest für den ersten Schritt. Dann zieht er aus und dann ist er erstmal nicht bereit und Gott wartet so lange. 13 Jahre wartet Gott, dann spricht er wieder zu ihm. Zieh weiter. Und Abraham zieht weiter, lobt den Herrn. Und auch David, sieht man auch, ist einer, da sagt Gott irgendwo, ich habe dich hinter den Schafen, von den Schafen her gerufen. Ne? Er hat zu ihm gerufen, hat ihn gerufen und David war einer, der bereit war, Amen zu sagen. Und auch nicht in seiner eigenen Kraft, auch das sieht man bei David ganz gut, ne? Als Schafhirt, jetzt kein besonderer fähiger Mensch, seine Brüder waren größer, stärker, aber er hat gelernt, im Sieg des Herrn zu stehen. Und auch als er die Möglichkeit hatte, der David hatte auch die Möglichkeit, das Königtum, also den Saul zu töten an einer Stelle, er hat es nicht mit seiner eigenen Kraft getan, sondern hat sich eins gemacht mit dem Herrn und war bereit für das Tempo des Herrn. Er wollte das nicht mit seiner eigenen Kraft beschleunigen und das hat ihn auch bewahrt. Und wir sehen auch jemanden wie Daniel. Auch er ist einer, der bereit ist. Er selber hat sich auch natürlich in einer gewissen Weise mitbereitet. Er hat nicht sich gleich mit allem eins gemacht, hat sich nicht dort verunreinigt an der Tafelkost des Königs und hat auch viel zusammen mit dem Herrn erfahren, wie er ihn bewahrt vor dem Todesurteil des Königs, wie er aus der Löwengrube sogar gerettet wird. Ne, hat er viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Aber als es dann die Zeit war, hat immer ein bereitetes Herz gehabt nach Jerusalem hin. Das heißt, er betete morgens und abends oder sogar dreimal am Tag und hat in die Richtung von Jerusalem gebetet. Und an einer Stelle war er dann so bereit, dass er sogar die Sünden des Volkes bekannt hat und Buße getan hat und sich eins gemacht hat mit dem Wunsch Gottes, der das Volk auf seinem Herzen hat. Und wir sehen das auch an Nehemia, als er hört zum Beispiel, dass in Jerusalem alles nicht weitergeht, dass das da im Argen liegt, als ihm welche berichten. Er war bereit und hat angefangen zu beten. Seine Bereitschaft war nicht, dass er jetzt angefangen hat, jetzt muss ich irgendwas tun und jetzt lasst uns mal sammeln und denen irgendwie Geld geben oder so. Nein, er war bereit und hat sich eins gemacht mit Gott, hat für das Volk gebetet. Und auch der Esther war bereit, als es rausging, um den Tempel zu bauen. Er hat sich hingegeben dafür. War bereit, sich dafür hinzugeben, mitzuziehen, mit auch dort zu koordinieren im Herrn. Hat sich völlig dafür hingegeben und Gott konnte dadurch mit ihm zusammenwirken. Und das ist jetzt im Alten Testament gesehen, aber wir sehen auch im Neuen Testament, sucht der Herr, als er auf der Erde ist, sucht der Herzen, die bereit sind. Er geht und sagt, okay, jetzt gehe ich hier auf der Erde, sagt er nicht, ich gehe jetzt hier nach Jerusalem und dort werde ich dann ans Kreuz geschlagen und dann ist die Sache erledigt. Nee, er fängt an zu wirken und ruft erstmal Herzen, die bereit sind. Und zwar nicht jetzt die Elite, geht nicht nach Jerusalem zur Elite, die Pharisäer oder so, die Schriftgelehrten, die sich so gut auskennen. Er ruft einfache Menschen, Fischer, die ruft der Herr und sagt, komm, mir nach. Und sie waren bereit. Und sind ihm bedingungslos gefolgt. Nachgelaufen. Und jetzt ist es so, wenn man das sieht, dann kann man denken, ja, okay, das waren jetzt alles besondere Beispiele und da hat der Herr vielleicht besondere Gnade gemacht. Ich bin ja nicht ein Abraham, ich bin auch nicht ein Daniel und nehmen wir auch nicht, auch keiner dieser zwölf Jünger oder so, die der Herr besonders ausgewählt hat, da gehöre ich auch nicht dazu. So, das heißt, die waren halt bereit. Nein, aber auch wir. Und auch der Herr hat es schon gesagt, hat nicht nur alleine diese zwölf gesagt, ihr seid bereit. Deshalb würde ich gerne mit euch auch Markus 8 lesen, Vers 34. Einfach zu sehen, dass der Herr, so wie damals, zu allen spricht, so spricht er auch heute zu uns. Markus 8, Vers 34. Da heißt es, wir lesen zusammen. Und er rief das Volk samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir? Will mir jemand?
Und er rief das Volk samt seinen Jüngern zu sich.
Amen. Das Volk samt seinen Jüngern. Will jemand? Und jetzt Lukas 9, Vers 23. Und er sprach zu allen: Wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir. Er sprach zu allen. Wenn jemand mir nachfolgen will. Amen. Und auch, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, wo er bei dieser Hochzeit, wo er da steht in der Feier, ne, und sagt, ne, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Ne, wer will, der nehme. Wer will, der nehme. Oh, Herr Jesus. Und deshalb in Offenbarung 22, Vers 17, das ist, falls ihr es immer noch nicht glaubt. Letzte Kapitel in der Bibel, Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer will? Und das ist der Punkt. Ich glaube, wir stehen oft uns selber im Weg. Es ist manchmal, also ich kenne das von mir, manchmal warte ich auf eine bestimmte Umgebung. Ja, also ja, es ist jetzt zu laut oder so, oder ich brauche erstmal ein ruhiges Zimmer und dann muss ich in aller Ruhe zum Herrn kommen. Und wenn ich dann ein ruhiges Zimmer habe, dann, oh nein, die Nachbarn. Und ne, und ich brauche irgendwie einen ganz bestimmten, ich denke in meinem Kopf, ich brauche einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Umgebung und dann kann ich zum Herrn kommen und bereit sein. Aber, oh Herr, wer will? Jetzt. Ich kann jetzt mein Herz dem Herrn geben, öffnen. Es braucht nicht eine besondere Erscheinung vom Himmel, ein gleißendes Licht oder ein bestimmtes Gefühl, was jetzt, oh ja, jetzt bin ich in einem bestimmten Gefühl der Geistlichkeit unterwegs oder es schwappt über oder ich spüre eure Liebe so stark und jetzt ist es der Punkt. Wer will? Dieses Wort, das gilt, wenn wir uns auf den Höhenflügen gefühlstechnisch bewegen, aber auch wenn wir uns nicht bereit fühlen, wenn wir gerade frisch aus einer anstrengenden Arbeitswoche mit voller Problemen rauskommen, gilt es trotzdem. Wer will, der komme und nehme. Und das ist jetzt unsere Gelegenheit. Und das haben wir auch schon gemacht. Wir sind bis hierhin gekommen. Bis hierhin sind wir gekommen. Und das war auch schon keine Kleinigkeit. Also da gehört viel dazu. Also für manche, gut, die machen sowas gerne, aber ich kenne auch andere, boah, jetzt hier noch voller Leute und oh, das ist Stress und, ne, und dann muss man ja mit allen reden und dies und das. Und ja, aber ja, andere ist das, oh, endlich und cool und ja, aber so sind die Charaktere unterschiedlich. Also es ist jetzt so, wir alle haben es bis hierhin geschafft. Und wir sind hier hingekommen, nicht um eine coole Performance zu erleben. Mal gucken, was hier so passiert. Wow, ein großes Wunder vielleicht oder ne, irgendwie was ein besonderes Gefühl der Geistlichkeit irgendwie. Darum ging's. Also ich hoffe, den meisten von uns war das klar, dass das nicht der Schwerpunkt hier ist. Wir wollen hier zusammen den Herrn berühren. Amen. Unseren Blick auf Jesus richten, zu ihm kommen. Amen. Zusammen aufgebaut werden. Natürlich, das auf einer gewissen Weise, das ist eine unschlagbare Performance. Aber das ist nichts, was wir von uns heraus machen, was irgendwie gepusht wird von unserem Können, von unserem Einfallsreichtum. Nein, wir kommen zum Herrn und nehmen von ihm.
Amen.
Und das sogar gemeinsam. Es ist schon mal eine Herausforderung, das alleine zu tun, in seiner stillen Kammer, wo dich keiner hören kann. Da brauchst auch schon eine Überwindung, zum Herrn zu beten, das Herz dem Herrn zu geben. Oh ja, okay, Herr, jetzt komme ich zu dir. Und ja, okay, was soll ich jetzt beten? Oh Herr, was soll ich jetzt beten? Ja, okay, ich nehme einen Vers. Also das ist schon für manche auch schon eine Herausforderung, alleine zu kommen. Aber jetzt sogar zusammen in einer Versammlung zu sein, wo andere dich noch hören können. Oh, was denken die jetzt, wenn ich Amen sage? Das hört sich sowieso komisch an, Amen. Vielleicht sage ich lieber Amen. Oder Amen. Das ist gar nicht der Punkt. Das Ziel ist Jesus. Und auch wenn es nur ein innerliches Amen ist. Aber es gibt ein Geheimnis. Und das ist der Glaube, den man hören kann. Oh, der Glaube, den man hören kann, der befreit den Geist. Heißt es sogar, habt ihr den Geist empfangen? Na, wie habt ihr ihn empfangen? Durch Hören des Glaubens. Deshalb ist es so wichtig, dass man hier in dieser Zeit unseren Glauben hört. Deshalb sitzen wir nicht alle hier und haben hier irgendwie eine Kerze oder so und gucken. Nein, sondern man hört unseren Glauben, wie wir uns aktiv zum Herrn wenden, wie wir zum Herrn kommen. Und zwar gemeinsam. Vorhin, wow, das geht. In aller Einfachheit. Manche mit einem längeren Gebet, andere ganz kurz. Aber das Ziel ist der Herr. Wir tun das nicht, um irgendwie das, oh, jemand hört, oh, der kann aber 3 Sätze hintereinander beten. Oh. Nee, der Herr sagt es mal zu den Pharisäern, die haben schon ihren Lohn empfangen. Die tun es nämlich nur für die Ehre der Menschen, sprechen sie zum Schein lange Gebete. Die haben ihren Lohn in der Anerkennung von ihrer Ehrsucht sozusagen, die Anerkennung, die sie da von den Menschen erhalten, bekommen. Aber wir sind hier für einen ewigen Lohn. Und den lassen wir uns von niemandem nehmen. Deshalb üben wir uns darin auch nicht, die Ehre von den Menschen anzunehmen. Weil wir suchen die Ehre Gottes. Weil wir sind ja auch nur hier in seinem Namen, also nicht in unserem Namen. Oh, Herr Jesus. Und das Schöne ist, das ist die eine Seite, wir können aktiv zu ihm kommen. Aber das Schöne ist, der Herr ruft uns auch auf der anderen Seite. Und ich habe jetzt so an Johannes 10 gedacht, weil man, ich finde es, ich lese es euch vor, aber ich finde es einfach so schön, weil da sieht man die Feinheit des Herrn. Und in Johannes 10, Vers 3 bis 5, oder ich lese ab 2, da geht es, das sagt der Herr, oder ich lese lieber von 1, dass ihr den Zusammenhang auch habt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Dem tut der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen. Ich finde es so schön. Er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie heraus. So wie der Herr uns aus dem ganzen Alltag jetzt herausgeführt hat und zu ihm hinführen möchte, er ruft uns mit Namen. Und dann heißt es auch weiter, wenn er alle, die ihm gehören, herausgeführt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Und einem Fremden aber werden sie gewiss nicht folgen, sondern werden sogar vor ihm fliehen, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Und das ist etwas, was wir auch hier gemeinsam üben wollen. Wir wollen üben, die Stimme des Herrn zu hören. Und dafür ist es so wichtig, so wie er sagt, zu ihm zu kommen und von ihm zu empfangen. Wasser des Lebens umsonst. Und hier ist es auch noch ein Punkt, den ich jetzt auch noch hier mit aufgeschrieben habe im Outline. Da habe ich geschrieben, Gott erfüllt sein Wort. Das heißt, wenn er ruft, also der Herr, er hat ein Anliegen. Er ruft wegen seinem Anliegen. Nicht nur, damit es uns gut geht. Auch, dass es uns gut geht. Das ist ihm auch wichtig. Aber nicht nur, dass es uns gut geht, sondern er hat ein Ziel mit uns. Und das verfolgt er. Und er erfüllt seinem Wort, erfüllt sein Wort, und das heißt, wir können ihm auch vertrauen. In Lukas 24, vielleicht können wir das noch auch zusammenlesen. Vers 44. Lukas Kapitel 24, Vers 44. Das spricht er zu seinen Jüngern. Und er sprach zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und dem Psalmen. Amen. Es muss alles erfüllt werden. Und das sehen wir auch schon beim Volk Israel. Es musste dort alles erfüllt werden, was Gott verheißen hat. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr nicht treu mir nachfolgt, werdet ihr zerstreut und weggeführt werden. Aber wenn ihr euch wendet, bringe ich euch von allen Enden der Erde wieder zusammen. Und das hat der Herr auch erfüllt. Er hat sie zusammengebracht. Oh, Herr Jesus, der Herr erfüllt sein Wort. Und noch was anderes hat sich erfüllt, das habe ich in Johannes 2, Vers 17, das lese ich euch noch vor. Und zwar, als er den Tempel reinigte, da heißt es, seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Und der Herr hat sein Haus auf seinem Herzen. Und es heißt kurz, also als der Herr in der Prüfung war und kurz vor seiner Kreuzigung, hat er ja ein bisschen gehadert damit und hat gebetet, Herr, oh Gott, wenn es möglich ist, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch von mir vorbeigehen. Aber dann sagt er gleich, aber nein, gerade um dieses Willen bin ich doch hier hingekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und der Vater antwortet und sagt, ja, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Und Paulus greift diesen Eifer um sein Haus sogar aus und sagt, Christus hat sich für die Gemeinde hingegeben, um sie sich zu heiligen. Seine Hingabe war nicht nur um der Erlösung willen, sondern war sogar um seiner Gemeinde willen, um sie sich zu erkaufen. Und jetzt wollen wir kurz noch darüber sprechen. Auf was unser Kriterium ist in der Gemeinde. Wir gehören ja zur Gemeinde als seine Glieder am Leib. Aber wichtig ist zu sehen, worauf der Herr setzt. Und es ist nicht, dass wir vielleicht so eloquent sind oder besondere Dinge gut können, andere Dinge gut darstellen können, sondern er setzt nicht auf unser Können, sondern auf seinen Geist. Und das macht er schon früh selber sehr klar. In Johannes 6, Vers 63, den Vers, den kennt ihr bestimmt auch, den lese ich euch vor, den habe ich diese Woche sehr genossen. Ich sage euch, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Das Fleisch ist nichts Nütze. Nochmal? Nichts Nütze. Das Fleisch ist nichts Nütze. Der Geist ist es, der lebendig macht. Und wo ist der Geist? Amen, in unserem Herzen. Deshalb ist es so wichtig, nicht auf unser Können zu setzen, sondern auf das, was der Herr uns gegeben hat, seinen Geist. Und er sagte auch weiter, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und das greift auch Paulus auf und sagt, wir sind nicht tauglich von uns selber. Wir können uns auch nicht selber zuschreiben, sondern Gott hat uns tauglich gemacht durch seinen Geist. Und wir dienen auch Gott im Geist. als Diener des Geistes und nicht des Buchstabens. Oh, Herr Jesus, deshalb ist es so wichtig, zu ihm zu kommen und von ihm zu empfangen. Und eins solltet ihr auch wissen, und das steht im Hesekiel schon geschrieben, als Verheißung. Und ihr müsst wissen, als das Volk Israel herausgezogen ist, um den Tempel zu bauen, dann heißt es, Gott erweckte ihren Geist. Sie brauchten schon damals einen erweckten Geist, dass das funktioniert hat. Ich habe gestern noch Gemeinschaft gehabt und dann hatte jemand gesagt, Babylon war so schön. Die hängenden Gärten von Babylon, wow. So, das ist wie Urlaub. Das ist Hochkultur. Da hast du alles. Und auch man sieht es auch, zumindest von denen, wo es jetzt geschrieben, die an ein bisschen höherer Position war, ein Daniel, der hatte ein hohes Amt bekleidet, ein Nehemia, ein Mundschenk in der Aura des Königs dort. Und was mussten da sein im Herzen, dass man auf die Idee kommt, zu einem Ort zur verbrannten Erde auszuziehen? Da, wo alles in Trümmern liegt, zu einem Trümmerhaufen. Da, also deshalb ist es klar, dass Gott den Geist erwecken musste. Das geht nur, wenn du etwas gesehen und geschmeckt hast von Gottes Herzenswunsch. Deshalb, ich sage euch, Gemeinde kann man schmecken. Gemeinde kann man schmecken, weil du kannst den Geist schmecken. Und das kannst du auch sehen. Und sie haben dort etwas gesehen und geschmeckt. Und deshalb musste auch ihr Geist damals erweckt werden. Aber in Hesekiel heißt es in Kapitel 39, ich schlag's mal kurz auf, Hesekiel 9, ich lese euch vor, damit ihr nicht so viel blättern müsst. 39, Vers 29 in Elberfelder. Und da sagt der Herr, ich lese noch von Vers 28, und zwar, sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, da ich sie zwar gefangen zu den Nationen weggeführt habe, sie aber wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen dort zurücklasse. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr, Herr. Und wann hat der Herr seinen Geist ausgegossen? Und das sehen wir, ich habe hier noch Apostelgeschichte 2 aufgeführt. Da sprechen, bezeugen sie, nämlich, und zwar, ich glaube, das ist der Petrus, der das hier bezeugt. Und zwar in Apostelgeschichte 2, Vers 33, nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist, und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr hier seht und hört. Und als der Geist dann auch das Haus erfüllte, in Apostelgeschichte 4, und setzte sich auf sie, ne, und auch als die dann, nicht nur auf, damals waren es nur die Israeliten, aber dann als der Petrus zu dem Hauptmann Cornelius kam, dann auf einmal wundern sie sich, dass Gott sogar seinen Geist ausgießt auf die Nationen. Und das sind wir. Wir gehören mit dazu. Gott hat seinen Geist ausgegossen. Und das ist so wichtig, dass wir etwas von ihm sehen können. Müssen seinen Geist empfangen. Das nehmen, was er ausgegossen hat. Es ist ausgegossen über alles Fleisch. Wir müssen nur zu ihm kommen und nehmen. Und schon sind wir brauchbar für ihn. Diese Brauchbarkeit ist in seinem Geist. Er hat sogar reichlich ausgegossen. Nicht nur, also wenn du meinst, du hast zu wenig Geist, dann komm zu ihm und nehme von ihm. Es ist ausgegossen. Und das ist auch die Voraussetzung für sein Haus, weil wir haben das ja schon in Epheser 2 zusammen gelesen. Es ist ein geistliches Haus. Da ist dieses Element des Geistes drin. Da hat das Fleisch keinen Platz. Es hat dort nichts zu suchen. Unsere natürlichen Fähigkeiten, die sind zwar gut und schön, aber der Schwerpunkt liegt auf dem Geist. Es kann sogar passieren, dass unser gutes Sein ihm sogar letztendlich im Wege steht. Und der Herr bringt es ans Licht und muss es behandeln. Aber das ist nicht schlimm, weil wir uns auf den Geist ausrichten. Das üben wir, das lernen wir. Also wir sind alle in diesem Prozess, das zu üben, immer wieder neu auf Jesus zu schauen. Und dazu ermutigen wir uns auch gegenseitig. Und dafür gibt der Herr auch die Schwierigkeiten, die wir erleben dürfen. Die schwierigen Situationen, dass wir in diesen Punkten Errettung erfahren können. Weil sonst würden wir gar nicht sehen, wo wir Errettung brauchen. Oh, Herr Jesus. Und wir haben jetzt schon recht viele Verse vorgelesen und zusammengelesen. Deshalb will ich nicht noch mehr lesen. Aber in den Versen, die im Punkt C hier stehen, ist es auch, macht schon Gott klar, als das Haus dann vom Salomo gebaut worden ist, sagt Gott, hier will ich meinen Blick, hier ist mein Blick drauf gerichtet und mein Herz. Mein Herz ist auf diesen Ort gerichtet. Gottes Blick und Herz ist auf sein Haus gerichtet. Das ist sein Fokus. Dafür, wenn man das jetzt sieht, können wir schon nachvollziehen, warum er überhaupt das Volk Israel hat ausziehen lassen aus Ägypten. Warum er es ins gute Land hineingebracht hat. Weil er sein Haus im Blick hatte. Dass dort ihm der Tempel gebaut wird. Und dafür ist auch der Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben. Dass Gott sein Haus bekommt. Sein Ausdruck hier auf dieser Erde. Und wie auch schon in Epheser geschrieben, ich habe es auch gerade schon erwähnt, es ist ein geistliches Haus, das sich ausrichtet an dem Eckstein Jesus Christus, auf den wir unseren Blick gerichtet halten wollen. Und es ist etwas, was sichtbar wird. Und das ist der letzte Vers, den ich zusammen mit euch lesen möchte, in Johannes 17, Vers 20 bis 23. Die Herrlichkeit Gottes wird hier sichtbar. Das sagt der Herr Jesus Christus. Johannes 17, Vers 20 bis 23. Und ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. In ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast, sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Amen. Damit die Welt erkenne. Damit die Welt erkenne. Es ist etwas zu sehen. Ich will jetzt euch noch mal ganz kurz die drei Punkte aufschreiben, die mir wichtig waren. Das hatte ich jetzt gerade im Laufe vergessen. Und zwar der erste Punkt, ich schreibe es nur noch mal als Stichwort hin, ist unsere Bereitschaft. Ich schreibe einfach nur bereit. Sei bereit. Der Herr spricht, er ruft sogar mit Namen. Sei bereit. Das heißt heute, wenn ihr seine Stimme hört. Verhärtet eure Herzen nicht, genau. Und das zweite ist, wir sind tauglich, nicht von uns selber, sondern durch seinen Geist. Und das ist auch wichtig, das schreibe ich hin, sein Geist. Genau. Und als dritter Punkt, das ist der Fokus Gottes, sein Herz ist darauf ausgerichtet, das ist sein Haus. Und diese Punkte hängen zusammen. Unsere Bereitschaft, uns mit ihm eins zu machen, mit seinem Geist, damit er sein Haus bekommt und letztendlich, wie wir gelesen haben, dass Herrlichkeit sichtbar wird. Gott wohnt unter uns. Er herrscht sogar. Also die Psalmen verdeutlichen es. Gott herrscht. Sein Zepter ist ausgestreckt aus Zion. Oh, Herr Jesus, ja. Genau, es sind viele Verse noch da, die haben wir jetzt nicht alle angefasst, berührt, aber sie sollen nochmal, wenn ihr da reingehen wollt vielleicht oder Verse sucht, die könnt ihr hier nochmal im Outline nachlesen und sehen, dass der Herr auch wirklich ist. Es ist ein Anliegen, das ihm auf den Herzen, ein Eifer, der er hat im Herzen, für sein Haus eifert der Herr. Lobt den Herrn.